Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Ich bin Martin Meyer. Schön, dass Sie dabei sind zu neuen Geschichten aus Forschung und Gesellschaft. Und in dieser Woche geht es natürlich in den kommenden 15 Minuten um den Höhepunkt im Kalender der Wissenschaften. Die Nobelpreisträger 2019 stehen fest. So mancher Forscher hat dieser Tage gewartet, gehofft und wahrscheinlich gebangt, dass die 0046 im Display auftaucht, die Vorwahl von Schweden. In Medizin, Physik und Chemie hat die Schwedische Akademie gleich 9 Wissenschaftler ausgezeichnet. Da mussten die Überbringer also besonders fleißig telefonieren. Und beim Wählen kann da einem schon mal die Luft wegbleiben. Was dabei passiert im Körper, das haben Forscher inzwischen entschlüsselt. Und das ist, wie Michael Lange berichtet, in diesem Jahr einen Nobelpreis wert gewesen.
Ohne Sauerstoff läuft nichts im menschlichen Körper. Das merken wir spätestens, wenn wir uns anstrengen. Zum Beispiel beim Treppensteigen. Kleines Experiment im Funkhaus. Während seine Kolleginnen und Kollegen mit dem Aufzug bis in den 18. Stock fahren, wählt Hörfunkredakteur Lennart Pyritz das Treppenhaus. Nach 12 Etagen ist er ganz schön aus der Puste. Seinen Muskelzellen fehlt der Sauerstoff.
Ich muss häufig nach Luft schnappen, genau. Und die Beine werden auch schon so ein bisschen schwerer.
Er hält durch bis zur 18. Etage. Fast 50 Höhenmeter in 3 Minuten ohne Pause. Alle Achtung.
Man merkt, ich brauche Sauerstoff. Ich könnte jetzt auf jeden Fall ein Sauerstoffzelt vertragen.
Wenn in den Körperzellen Sauerstoff fehlt, müssen die roten Blutkörperchen mehr Sauerstoff heranschaffen. Ein Hormon, das die Sauerstoffversorgung im Blut steuert, ist das Erythropoietin, kurz EPO, bekannt auch als verbotenes Dopingmittel für Ausdauersportler. Der US-Forscher Greg Semenza wollte wissen, wie das EPO-Gen reguliert wird und fand heraus, bei Sauerstoffmangel reagiert ein ganzes Netzwerk aus Botenstoffen, mit dem Zellen den Sauerstoffgehalt messen und anpassen können. Was da genau geschieht, haben er und 2 weitere neue Nobelpreisträger maßgeblich erforscht. William Kaelin aus den USA und Peter Radcliffe aus Großbritannien. Die Erkenntnisse nutzen Physiologen heute. Sie suchen nach Substanzen, die direkt an den zuständigen Sauerstoffschaltern ansetzen. Sie könnten bei der Behandlung vieler Krankheiten helfen, bei der Krebstherapie, aber auch bei der Bekämpfung von Blutarmut, Anämie genannt. Michael Fähling forscht an der Berliner Charité in diesem Bereich.
Also es laufen zurzeit klinische Studien. Speziell für die Niere wäre das ja zum Beispiel interessant, wenn es beispielsweise um eine Anämie geht, dass der Körper mehr Erythrozyten, sprich rote Blutzellen bilden kann, um diese Anämie wieder aufzuheben.
Die neuen Nobelpreisträger weisen die Richtung, aber die klinische Forschung steht noch am Anfang. Beim Nobelpreis für Physik geht es um den Ursprung des Universums. James Peebles befasste sich bereits in den 1960er Jahren mit dem Urknall. Er errechnete, es muss im Mikrowellenbereich eine Art Echo des Urknalls existieren. Diese sogenannte Hintergrundstrahlung haben andere Forscher später messen können. Peebles weitsichtige Erkenntnisse seien auf jeden Fall einen verspäteten Nobelpreis wert, sagt Bruno Leib und Gut von der Europäischen Südsternwarte.
Also Peebles hat die Grundlagen für die Berechnung der kosmologischen Hintergrundstrahlung gemacht. Die hat er als Theoretiker dargelegt, das war schon ganz früh. Und die ganzen Entwicklungen seither sind entlang dieser Rechnung, die er gemacht hat, entwickelt worden.
Die zweite Hälfte des Physik-Nobelpreises geht an Sterngucker aus der Schweiz. Als junger Doktorand an der Universität Genf machte Didier Queloz eine überraschende Beobachtung. Das Licht eines Sterns unserer Milchstraße folgte nicht den vorausberechneten Wegen. Er folgerte, ein großer Planet muss den Weg des Lichtes stören. Sein Professor Michel Major zweifelte zunächst und stellte dann fest, sein Doktorand hatte recht. Jetzt erhalten beide gemeinsam den Nobelpreis für die erste Entdeckung eines Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist. Mittlerweile wurden etwa 4000 sogenannte Exoplaneten entdeckt. Mit dabei bei der Planetensuche ist Heike Rauer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin.
Die Exoplaneten zeigen eine Vielfalt, die so nicht erwartet wurde. Gleich die Entdeckung von Michel Major und Didier Queloz war ja eine große Überraschung. Niemand hat mit einem Gasriesen gerechnet, der so nah an seinem Stern ist, dass er nur 4 Tage Umlaufperiode hat.
Erdähnlich ist dieser Gasriese, der dicht um seine Sonne kreist, bei weitem nicht. Aber unter den Exoplaneten gibt es inzwischen einige, die unserer Erde durchaus ähneln. Praktische Bedeutung für unser Leben auf der Erde haben die Erkenntnisse der Physiker wohl nicht, noch nicht. Anders beim Nobelpreis für Chemie. Mobiltelefone, Notebooks, Herzschrittmacher oder Elektroautos gäbe es nicht ohne die Forschung der Chemie-Nobelpreisträger. Von E-Bikes und E-Rollern ganz zu schweigen. Und das ist erst der Anfang, meint Martin Winter vom Batterieforschungszentrum der Universität Münster.
Man muss jetzt sagen, dass das Thema Lithium-Ionen-Technologie davon nur profitieren kann. Gerade jetzt, wo wir das in Deutschland ja auch wirklich groß umsetzen wollen, sowohl in Automobilität als auch in der Energiewende, ist das sicherlich ein ganz, ganz entscheidender Push.
Die drei ausgezeichneten Wissenschaftler haben den Lithium-Ionen-Akku entwickelt. Er ist leichter und leistungsstärker als andere Akkus. Die Grundlagen legte John Goodenough aus den USA bereits in den 1970er Jahren. Er wurde als Sohn amerikanischer Eltern in Jena geboren und ist mit 97 Jahren der bislang älteste Mensch, der einen Nobelpreis erhält. Der Brite Stanley Whittingham und der Japaner Akira Yoshino haben die Lithium-Ionen-Technologie in den 1980er Jahren verbessert und weiterentwickelt. 1991 brachte die Firma Sony dann den ersten Lithium-Ionen-Akku auf den Markt. Ohne ihn wäre alles, was wir heute Energiewende nennen, nicht möglich.
Medizin, Physik und Chemie, die diesjährigen Nobelpreisträger in der Wissenschaft, stehen also fest. Und es sind ganz klar große Forscher. Aber vielleicht ist Ihnen eines aufgefallen: Insgesamt sind es 9 Männer. Wieder mal keine Frau. Und das ist keine Ausnahme. 599 Menschen sind bislang in diesen drei Kategorien ausgezeichnet worden. Und darunter sind gerade einmal 20 Frauen. Das sorgt für große Kritik, mit der sich Christine Westerhaus beschäftigt hat. Und sie hat erfahren, es gibt noch mehr, was den schönen Nobelpreisschein trügt.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to William Kaelin, Sir Peter Radcliffe and Greg Semenza.
Der Start in die Nobelpreiswoche war wie immer. Die Auszeichnung im Bereich Medizin geht an Männer. Überwiegend kommen sie aus den USA. Immerhin, ihr Forschungsgebiet ist einigermaßen verständlich. Das sei eher die Ausnahme, meint Jan-Olof Johansson. Der ehemalige Chef der Wissenschaftsredaktion des öffentlich-rechtlichen schwedischen Radios verfolgt die Nobelpreisvergabe seit mehr als 20 Jahren.
Herrgud, ich habe direkt rapportiert von den Kennzeichnungen.
Mein Gott, wir haben oft live von der Pressekonferenz berichtet und ich stand dann 20 Minuten lang da und hatte keine Ahnung, worum es ging. Vor allem beim Physiknobelpreis. Das war so witzig. Einmal habe ich mit der Mitarbeiterin aus der Pressestelle geplaudert und zu ihr gesagt, wenn es diesmal dieses Thema wird, dann gehe ich einfach. Und dann wurde der Nobelpreis tatsächlich für genau dieses Thema vergeben. Ich bin da zwar nicht einfach gegangen, aber ich stand da wirklich mit dem Mikrofon und wusste nicht, wovon ich redete. Diese Grundlagenforschung ist wirklich schwer zu verstehen.
Trotzdem ist der Nobelpreis in der Öffentlichkeit so beliebt wie kein anderer Forschungspreis. Er ist so etwas wie der Oscar in den Naturwissenschaften und genießt vor allem im Ausland ein hohes Ansehen.
Ich glaube nicht, dass Svenskan richtig verstehen.
Ich glaube, die meisten Schweden sind sich gar nicht darüber bewusst, welche Bedeutung dieser Preis international hat. Als ich ein Jahr in den USA war, war der Nobelpreis vor allem an der berühmten Stanford-Universität das Einzige, worüber die Forscher geredet haben. Viele meinten, du bist doch aus Schweden, du weißt doch sicher, wer gewinnt. Außerdem wurde ich als schwedischer Journalist besonders behandelt. Ich bekam einen eigenen Parkplatz und wurde in edle Restaurants eingeladen und so. Es sitzt wohl einfach im Hinterkopf der Menschen, dass dieser Preis eine große Sache ist.
Vielleicht liegt das an der langen Tradition und der Geschichte dieses Preises. Der Schwede Alfred Nobel hat in seinem Testament verfügt, dass sein Vermögen in eine Stiftung fließen soll. Sie bezahlt seit 1901 das Preisgeld. Nobel verfügte, dass die Auszeichnung an Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler geht, die der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben. Als Regel gilt, dass sich nicht mehr als 3 Personen den Nobelpreis in einer Kategorie teilen dürfen. Doch das sei heutzutage nicht mehr zeitgemäß, findet Jan-Olof Johansson. Denn oftmals sind deutlich mehr Forscher an einer Entdeckung beteiligt.
Das bedeutet, dass viele Forschungsgebiete nicht ausgezeichnet werden, weil es mehr als drei Wissenschaftler gibt, die den Preis bekommen müssten. Diese Regel hat sich das Nobelpreiskomitee selber ausgedacht. Ich habe es nachgelesen. Davon steht nichts in Alfred Nobels Testament.
Ein weiterer Kritikpunkt: Oft vergehen Jahrzehnte, bis eine Entdeckung ausgezeichnet wird. Die Preisträger haben ihre wissenschaftliche Karriere also meist schon hinter sich. Auch der Schwede Arvid Carlsson war bereits 77, als er im Jahr 2000 den Nobelpreis für Medizin bekommen hat. Trotzdem erinnerte er sich auch als über 90-Jähriger noch genau an den Anruf aus Stockholm.
Ich kam gerade von einer Veranstaltung in der Stadt ans Institut zurück. Es war 21:15, als der Anruf kam. An sowas erinnert man sich, wie spät es damals war.
Im vorigen Jahr ist Carlsson im Alter von 95 Jahren verstorben. Bis an sein Lebensende hat er geforscht und viele Projekte vorangetrieben.
Ja, der hat verändert viel mehr, als was ich eigentlich habe eine Ahnung.
Durch den Nobelpreis hat sich im Rückblick viel in meinem Leben verändert. Etwas, das ich am Anfang gar nicht so begriffen habe. Als Nobelpreisträger wird man anders behandelt. Man legt zum Beispiel mehr Gewicht auf das, was ich sage. Und es ist einfacher, am Telefon an der Sekretärin vorbeizukommen und zum Chef durchgestellt zu werden. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass sich Menschen an mich drangehängt haben, um selbst einen Vorteil zu bekommen. Das gibt es auch. Aber da möchte ich nicht so gern auf Details eingehen.
Andere Nobelpreisträger sind da weniger bescheiden. Ein paar von ihnen haben sich durch zweifelhafte Äußerungen sogar regelrecht ins Abseits geschossen. Der Mitentdecker der DNA-Struktur, James Watson beispielsweise, hat behauptet, es gäbe biochemische Zusammenhänge zwischen der Hautfarbe und der Libido. Andere sind ebenfalls durch rassistische Äußerungen aufgefallen. Und auch frauenfeindliche Bemerkungen blieben nicht aus.
Es gab da diesen amerikanischen Nobelpreisträger, der meinte, jetzt komme ich in alle Labore rein und kann alle Frauen flachlegen. Aber er war auch wirklich nicht ganz richtig im Kopf. Und das war auch die schlimmste Bemerkung, die ich gehört habe. Die meisten Nobelpreisträger wollen einfach so weitermachen wie bisher und in ihren Laboren arbeiten. Und das ist auf jeden Fall einfacher, mit dem Nobelpreis Forschungsgelder zu bekommen.
Sagt der schwedische Wissenschaftsjournalist Jan-Olof Johansson. Tja, der Nobelpreis verändert das Leben eines Preisträgers eben. Und Sie haben es gehört, in der Medizin hat diesmal ein Mann gewonnen, der gegen Krebs kämpft. Und deshalb möchte ich Ihnen noch schnell unseren Podcast der Features der Zeitfragen ans Herz legen. Die neue Folge nämlich ist heute erschienen und da geht es um maßgeschneiderte Krebstherapien. Den Podcast finden Sie bei Spotify in Ihrer Podcast-App und natürlich auch auf deutschlandfunkkultur.de/Zeitfragen. Das war's schon wieder mit Themen aus Forschung und Gesellschaft. Ich bin Martin Meyer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.